Also ich glaube, dass es wirklich ein Unterschied ist, in der zweiten Liga Fußball zu spielen, als in der dritten Liga. Weil in der dritten Liga war es letztes Jahr ja auch so, das muss man einfach so sagen, hatten wir immer eine Ballbesitzquote. Ich weiß es nicht, ich bin kein Statistiker, aber ich denke mal von weit über 60%. Und so haben wir uns halt definiert und hatten natürlich auch noch ein bisschen einen anderen Spielerkader, so muss man auch dazu sagen.
Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
Das Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ, nach dem 2:0-Sieg des VfL am vergangenen Wochenende gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Heute mit zwei ehemaligen Größen des Vereins. Einer stand früher im Tor, der andere ein bisschen weiter vorne. Stefan Wessels und Christian Klaasen sind da. Schönen guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Und genau, wir wollen mit euch sprechen über die Lage beim VfL, über das Spiel gegen Fürth, über den Sieg am letzten Wochenende, über das, was ihr aktuell so macht in verschiedenen Positionen. Und ja, mal schauen, was noch geht für den VfL. Benni, du warst am Wochenende für uns im Einsatz beim Spiel an der Bremer Brücke. Unsere Gäste waren auch alle da und vielleicht starten wir einfach mal so mit euren Eindrücken von dem 2:0.
Ja, soll ich anfangen?
Sorry, ich muss noch deinen Namen sagen. Mein Kollege Benjamin Kraus ist natürlich auch da.
Sie hörten Malte Golsches Stimme bis jetzt, das ist auch noch nicht gefallen. War ein Start-Ziel-Sieg in einer Art und Weise, die man diese Saison noch so gar nicht erlebt hat. Also frühe Führung von VfL Osnabrück hatte Seltenheitswert. Und dann, ja, so eine Phase, eine Chance für die Vierte, wo ein bisschen Glück gehabt, dass er der Konzbruch mit dem Außenriss da am langen Pfosten vorbeischießt. Aber das war dann eigentlich so das Einzige, wo es wirklich gefährlich geworden ist in der ersten Halbzeit. Neue Taktik, Fünferkette, das hat funktioniert, muss man sagen. Angesichts der Personalnot gut. Auch gut auf die Vierte eingestellt. Aber ich weiß nicht, würdest du mir zustimmen, Christian, wenn man sagt, die hatten vielleicht auch jetzt nicht mehr so das allergrößte Ziel in dieser Saison und waren so in diesem typischen Modus, die Fürther, dass man sagt, ja, wir sind so ein bisschen in Niemandsland, hat der Trainer Zorniger hinterher nach der Pressekonferenz auch so ein bisschen gesagt, hat man die vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt gekriegt jetzt?
Ja, das könnte man vielleicht so sagen, aber ich glaube, auch eine Zweitligamannschaft, die auf Platz 8 oder 9 oder was weiß ich steht, die wollen trotzdem das Spiel gewinnen. Ne? Es gibt auch Prämien zu verdienen, sage ich jetzt mal. Die wollen sich empfehlen für den Stammplatz oder für nächste Saison. Also das wäre mir dann auch als Trainer der Fürther eine Ausrede, die würde ich nicht unbedingt gelten lassen. Zumindest nicht für meine Mannschaft. Nee, ich sehe es eher so, dass VfL halt besser war. Also auch Startziel, wie du gesagt hast. Natürlich kommt dann ein frühes Tor, spielt dann auch mal in die Karten, was sie, glaube ich, auch echt nicht so oft hatten in diesem Jahr. Was ich wirklich auffällig fand, ist jetzt unabhängig vom Tor, dass sie wirklich auch von Anfang an wirklich hellwach waren und im Spiel waren. Klar, da gehören immer zwei Mannschaften dazu, aber wir hatten hier ganz viele Heimspiele, wo die erste Viertelstunde, 20 Minuten, wo sie entweder schon hinten lagen oder halt, wo sie gar keinen Zugriff gekriegt haben. Das hat auch überhaupt nichts mit dem System zu tun, finde ich. Das ist einfach so dieses, ja, ich bin gallig, ich bin wach, ich bin mit dem Anpfiff da. Und das, ja, ist dann auch gleich belohnt worden natürlich. Passiert auch nicht immer, aber das hilft dann natürlich schon. Und wenn man dann 1-0 führt, dann spielt es sich natürlich auch einfacher. Das ist einfach so.
Stefan, teilst du das? Und hattest du irgendwann in der zweiten Halbzeit mal das Gefühl, es könnte nochmal eng werden? Eigentlich war es ja relativ cool runtergespielt dann auch. Das kannte man auch so kaum vom VfL. Zwei-Tore-Sieg, meine ich, war auch der erste, also mit zwei Toren Abstand.
Ja, also ich fand auch von Anfang an, dass die Mannschaft voll da war. Natürlich spielt das erste Tor absolut in die Karten. Gerade auch mit der Schnelligkeit, die dann da ist und die dann vielleicht auch verstärkter jetzt noch eingesetzt wird. Aber für mich hat der VfL ganz klar das Spiel beherrscht. Und ich habe das Spiel dann mit Klaus Tomforde, U21-Torwarttrainer, anschauen dürfen. Und es sind doch viele U-Nationalspieler auch dabei bei Fürth. Leihspieler auch. Deswegen glaube ich, dass dieser Ansatz, die stehen im Niemandsland, bedingt zieht. Weil deren Ziel ist, nicht in Fürth zu landen, sondern die wollen noch ganz woanders hin. Und deswegen glaube ich, einfach, dass der VfL das Spiel gut beherrscht hat und dass sie da wirklich ganz wenig zugelassen haben. Pippo musste selten irgendwo eingreifen. Es war eine Phase, ich weiß nicht, welche Minute das war, in der zweiten Halbzeit, wo so ein bisschen was passiert ist. Aber es war ja nie irgendwo erste Halbzeit von Jermaine Konzbruch, der eine Schuss. Aber ansonsten war wenig, was sie zugelassen haben. Und das war schon wirklich eine sehr gute Leistung. Ich habe nicht alle Spiele gesehen, aber das fand ich schon souverän, wie sie es am Sonntag gespielt haben.
Mhm. war ja auch aus unserer Sicht dann mal wieder ein Beispiel für die Entwicklung der Mannschaft in den letzten Wochen. Ihr seid beide regelmäßig da. Wie beurteilt ihr die Lage momentan? Was ist so für euch der wichtigste Punkt, wo sich die Mannschaft verbessert hat?
Also für mich ist, glaube ich, entscheidend, was man jetzt sieht, sie spielen ein bisschen anders, auch als unter Schweinsteiger, das ist ganz klar. Ob das jetzt für immer der richtige Weg ist, bin ich nicht unbedingt der Meinung. Das ist, glaube ich, so das Thema, spiele ich Zweitliga-Fußball oder Drittliga-Fußball? Und ich glaube, dass dieser Trainer es halt ganz gut hinkriegt, dass er eben auch mal sagt, Mensch, okay, wir haben halt nicht diesen Ballbesitzfußball, wir definieren uns vielleicht über eine gute Abwehrarbeit und versuchen dann halt mit schnellen Außenspielern zum Erfolg zu kommen. Gerade auch auswärts, glaube ich, ist das oft ein Mittel in der zweiten Liga, weil das ist nun mal so. Die Drittligamannschaften sind nicht so gut wie die in der zweiten Liga. Deshalb haben wir auch gerade bei Heimspielen, auch in der Hinserie, sind wir oft auch ausgekontert worden. Mhm. Und das sieht man halt schon, dass das jetzt nicht mehr so passiert. Also diese Stabilität, wie gesagt, ich bin früher Stürmer gewesen, ich liebe es eigentlich und ich liebe es auch an der Bremer Brücke. Powerfußball, offensiv, vorne drauf, von Anfang an, Vollgas, das wollen die Zuschauer hier auch sehen. Ob das allerdings immer ein Weg ist, auch gerade gegen so eine Mannschaft wie Fürth, die auch schnelle Jungs dabei haben und junge Spieler, was du gerade schon gesagt hast, Stefan, ob das dann immer das richtige Mittel ist oder das Konzept so aufgeht, wenn man versucht, als Aufsteiger spielbestimmt zu sein gegen, ja, keine Ahnung, gegen HSV, St. Pauli, meinetwegen auch Kräuter Fürth. Deshalb glaube ich, dass das auf die zweite Liga bezogen, jetzt momentan in der Situation, die wir haben mit dem Spielerkader, den man zur Verfügung stehen hat, dass das wahrscheinlich der bessere Weg ist, um Punkte zu holen.
Schließt natürlich jetzt eine provokante Frage an, weil du rechnest schon damit. Wie wär's denn in der dritten Liga? Also wir rechnen mal mit dem Abstiegsfall jetzt, einfach mal so als Gedankenspiel. Kommt natürlich nicht. Wir haben den letzten Podcast moderiert mit 7 Spieltage bis zur wunderbaren Rettung. Jetzt sind es noch 6. Gehen wir mal davon aus, dritte Liga, dann müsste man das Spiel also wieder öfter machen. Und dann würdest du sagen, wäre der Koshinat-Ansatz oder der Ansatz, den Koshinat jetzt fährt, also nicht der richtige?
Wenn man so nimmt, ja, die Gegner in der dritten Liga, die werden sich wahrscheinlich hier eher hineinstellen. Deshalb ist man wahrscheinlich sogar gezwungen, dann wieder das Spiel zu bestimmen. Das heißt ja auch nicht, dass der jetzige Trainer nicht andere Ansätze hat. Bloß ich glaube, dass es wirklich ein Unterschied ist, in der zweiten Liga Fußball zu spielen, als in der dritten Liga. Weil in der dritten Liga war es letztes Jahr ja auch so, das muss man einfach so sagen, hatten wir immer eine Ballbesitzquote. Ich weiß es nicht, ich bin kein Statistiker, aber ich denke mal von weit über 60%. Und so haben wir uns halt definiert und hatten natürlich auch noch ein bisschen einen anderen Spielerkader, das muss man auch dazu sagen, mit dem wuseligen Simakala, der dann natürlich dafür prädestiniert ist. Aber ich glaube schon, dass man dann auch wieder diesen Spielstil ändern kann. Und den kann man auch mal in der Saison mal ändern. Ich glaube, dass eine Mannschaft beides beherrschen muss.
Stefan, wie beurteilst du aktuell die Trainerarbeit, sagen wir mal? Also man sieht dich immer mal wieder noch an der Elosphäre mit dem Fahrrad rumfahren. Du hast durchaus noch Kontakt auch in den Verein rein. Wie blickst du momentan auf die Arbeit von Koshinat speziell und die Entwicklung der Mannschaft?
Um wirklich die Arbeit beurteilen zu können, dafür bin ich definitiv zu weit weg. Aber ich finde, was Fips gerade schon gesagt hat, also man sieht einfach, die Mannschaft ist hinten stabil geworden. Die kassieren deutlich weniger Gegentore. Und gerade wenn ich einen Kader habe, der nicht für so viele Tore steht, ist das natürlich das A und O, erstmal hinten zu gucken, dass da wenig passiert. Und da finde ich, ihr habt jetzt, glaube ich, heute war es auch drin, die Tabelle unter Koshinat, das spricht ja für sich. Also ich habe im Winter, war der VfL für mich abgestiegen. Da passiert nicht mehr viel. Und das ist natürlich auch klar, als Trainer gehst du ja nur mal ran und guckst, wo sind die größten Probleme, die versuche ich abzustellen. Und deswegen ist es natürlich was komplett anderes, ob ich in der dritten Liga aufsteigen möchte oder ob ich in der zweiten Liga versuche, drin zu bleiben, weil der Fußball sich einfach dann ändert. Was ja aber nicht heißt, oder ein guter Trainer ist ja auch, dass er sich dann halt anpassen kann und sagt, okay, ich habe vielleicht einen anderen Kader in der nächsten Saison, wenn du nicht vielleicht sogar noch in der zweiten Liga bleibst, aber einen anderen Anspruch, muss dann dementsprechend mein Stil auch ändern. Und ich finde halt jetzt momentan auch, wenn man so die Zuschauer erlebt, da passiert ja was. Und das ist ja nicht, dass es irgendwo, habe doch auch so ein paar in meinen Stationen als Spieler oder dann auch hier miterlebt im Abstiegsfall oder wenn es schlecht läuft, dann ist die Stimmung meistens nicht so gut. Und dann gibt es Buhrufe und wird ausgepfiffen, wir wollen euch kämpfen sehen und ich weiß nicht was. Und das ist ja momentan wirklich, dass die Brücke die Mannschaft annimmt und einfach auch akzeptiert, was da dann gemacht wird. Und dass die Mannschaft sich, der Verein wieder so rangekämpft hat, finde ich schon aller Ehren wert.
Lass euch in dieses Stabilitätsthema noch ein bisschen tiefer reingehen. Gerade wenn wir auch mal aufs Personal gucken. Auf eine Personalie kannst du als Experte ganz gut gucken. Es gab ja einen Torwartwechsel beim VfL von Lennart Grill zu Pipo Kühn. Wie hast du zu Beginn der Saison die Entscheidung gesehen, dass Kühn nicht mehr spielt und ersetzt wird? Und wie hast du dann den Wechsel wahrgenommen und die weitere Entwicklung? Wie groß ist der Baustein für dich, auch mit Blick auf die aktuelle Serie beim VfL?
Ja, für mich war klar, Lennart Grill wird geholt und Lennart wird spielen. Also Lennart ist ein super, super Torwart. Ich finde, er hat es auch sehr, sehr ordentlich gemacht. Natürlich war auch mal ein Fehler dabei.
Kanntest du ihn schon aus den DFB-U-Mannschaften auch?
Nicht persönlich, dass wir direkt miteinander gearbeitet haben, natürlich, aber natürlich kannte ich ihn, habe verschiedene Sachen dann von ihm gesehen, Erfahrungen und so weiter. Deswegen war das für mich völlig außer Frage, gerade wenn ich ihn hier hinhole, dass das so kommen wird, muss. Aber man muss natürlich auch merken, das habe ich im Jahr davor auch, und Pippo ist einfach schon lange hier, Pippo hat sich ein Riesenstanding erarbeitet, ne, da gehört natürlich auch wahnsinnig viel dazu. Ich habe es im Jahr davor gehabt, da waren wir in der Tat mit einer Ballschulgruppe auf der Illershöhe gerade. Und dann lief Marcel Hötteke mit den Torhütern vorbei. Und die Kinder kamen direkt, Kühn, 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 Kühn. Ja, also wo man einfach merkt, wie viel dann dahinter steckt. Und das waren ganz viele, selbst meine Jungs zu Hause, die, na, wieso Grill und Pipo muss doch spielen. Also da ist einfach sehr schwierig, an ihm vorbeizukommen. Und rein sportlich gesehen fand ich sehr fraglich, den Torwartwechsel vorzunehmen. Aber Uwe hat es ja eigentlich auch dann, finde ich, recht gut begründet, wo er gesagt hat...
Also wieder den Wechsel zu Kühn jetzt wieder.
Den Wechsel zurück Grill Kühn, genau. Ja. Hätte ich nicht mit gerechnet, weil ich sage, der macht das absolut ordentlich. Ich habe natürlich auch so ein bisschen, sagen wir mal so, die U-Nationalmannschaftsbrille auf, wo ich sage, das ist toll, dass sich einer entwickeln kann. Aber man muss natürlich sagen, Pippo hat einfach einen Mehrwert über das Sportliche hinaus. Dass er einfach was darstellt, das Publikum irgendwo auch noch ein bisschen anders mitnehmen kann. Ne? Also wo er wirklich, ich übertreibe, ein Rückpass zu ihm kommt und die Jungs, die Zuschauer rufen, Kühn, 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 Kühn. Und das macht natürlich so ein bisschen was. Und die Mannschaft muss natürlich auch ein Gefühl haben, was dann anders ist. Und und am Ende spricht der Erfolg. Das ist ja der Fußball, der Profifußball, der ist halt der Erfolg, der dann am Ende recht gibt oder nicht recht gibt. Wenn der Wechsel schiefgegangen wäre, hätten alle gesagt, wie konntest du diesen Wechsel machen? Und jetzt ist es aber natürlich so, dass die Mannschaft sich generell stabilisiert hat. Das liegt nicht nur an Pippo. Pippo trägt mit Sicherheit seinen Teil dazu bei. Freut mich für Pippo, das hat er sich in den letzten Jahren mega erarbeitet. Schade finde ich es halt natürlich für Lennart, weil das so ein bisschen, was ist unverschuldet? Aber wo er sagt, es war ja nicht, wenn er sich halt 5 Bälle reingeschmissen hätte, hätte man gesagt, ja, selber schuld. Sondern es war eigentlich das Gesamtkonstrukt Mannschaft, was nicht funktioniert hat, und er war am Ende der Leidtragende.
Mhm. Ja, hat ja, also wir fanden so im ersten Spiel gegen Karlsruhe, hat man gemerkt, so ein bisschen mangelnde Spielpraxis, die Fernschusstore so, ne? Aber dann hat er sich ja tatsächlich Schritt für Schritt gesteigert, aber er ist halt, also er ist noch kein Lautsprecher, vielleicht auch noch bedingt durch seine jungen Jahre einfach, ne? Ist das das, was er sich jetzt vielleicht einfach auch abschauen kann, abschauen muss, weil es ja bestimmt auch eine super schwierige Situation für ihn jetzt ist. Ne? Also ne, kommt aus der Bundesliga und ist jetzt auf der Bank.
Klar, also das wird er sich komplett anders vorgestellt haben. Das hat sich Union mit Sicherheit auch anders vorgestellt. Aber am Ende, jeder ist ja so, wie er ist. Und ich glaube, ich bin kein Fan davon zu sagen, pass auf, du musst jetzt werden wie Pippo. Er muss halt vielleicht in seinem Wesen sich ein bisschen anpassen, weiterentwickeln, wie man sich fußballerisch auch weiterentwickelt. Weil trotzdem muss er natürlich Lennart bleiben. Und dass er ein super Torwart ist, steht für mich außer Frage. Wenn die Konstellation der Mannschaft anders gewesen wäre, würde er jetzt vielleicht noch spielen.
Ja, ist ganz spannend. Also in dem angesprochenen Text habe ich auch nochmal so ein bisschen Zahlen gewälzt. Und Pipo ist statistisch tatsächlich einer der besten Zweitliga-Torhüter. Am Ende ist der Wechsel aufgegangen, aber wer weiß, wo wir Lennart Grill nochmal sehen.
Vielleicht mal dazu, man muss vielleicht auch ein bisschen die Saison vorher gucken. Da hat der vorherige Trainer es auch schon mal versucht, Pibo Kühn aus dem Tor zu nehmen. Für mich absolut fatal. Völlige Fehlentscheidung. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Stellt einen Torwart ins Tor, der wirklich echt sehr, sehr, um es mal milde auszudrücken, sehr, sehr durchschnittlich gehalten hat, um es mal so zu sagen. Da denke ich immer so, also im Fußball ist die Torwartposition, ne? Stefan, du warst Torwart, die sensibelste Position für die ganze Mannschaft, nicht nur für den Torwart selber, sondern für die ganze Mannschaft. Wenn der Torwart nicht funktioniert, dann kannst du kein Port holen, das ist einfach so. Mhm. Und deshalb ist es auch immer schwierig mit diesen Torwartwechseln. Deshalb frage ich mich immer so, es ist ja oft, glaube ich, die modernen oder jungen Trainer machen das ja ganz gerne, wenn du ein Traineramt übernimmst, wechselst du erstmal den Torwart, habe ich so manchmal das Gefühl, weil sie das irgendwo auf der Trainerschule lernen. Ja, ganz ehrlich, unabhängig von der Qualität der Keeper. Ne? Dann denke ich immer so, wieso nehme ich Philipp Kühn aus dem Tor? Der ist hier seit weiß ich nicht wie vielen Jahren, der ist Publikumsliebling, der hat hier immer gut gespielt. Natürlich macht ein Torwart auch mal einen Fehler, überhaupt kein.
Wobei man vielleicht im Aufstiegsjahr ja sagen muss, in der Phase war er nicht so gut. Ne? Also wenn man jetzt in der Rückschau drauf schaut, weiß nicht, vielleicht kannst du das auch ein bisschen besser einschätzen, Stefan, aber ging es da vielleicht auch ein bisschen darum, den Kühn ein bisschen zu kitzeln? Ist ja oft hinterher zumindest so verkauft worden, dass man halt sagt, ey, ja, ne, mal ein paar Spiele aus dem Tor raus, lass mal den Jungen spielen, vielleicht klappt's ja. Und als es dann nicht geklappt hat, zu sagen, ey, du musst schon auch wieder an deine Grenze gehen.
Ja, meine, kein Trainerwechsel, wie du sagst, es ist total sensibel, kein Trainer wechselt freiwillig einen Torwart aus. Da steckt ja schon viel dahinter. Und das war ja vorher auch schon mal, dass ein Wechsel dann mit Moritz Nikolas dann anvisiert wurde, der dann halt nicht so geklappt hat. Und da spielen halt so viele kleine Faktoren rein. Wenn man guckt, Moritz Nikolas hat jetzt, als in Gladbach um den verletzt gewesen ist, der hat richtig gut Bundesliga gespielt. Also wir sprechen da von wirklich tollen Torhütern, die hier gewesen sind, wo Pippo sich am Ende aber immer aus verschiedensten Gründen dann wieder durchgesetzt hat. Und das ist dann ein Ansatz da, ja natürlich auch vor anderthalb Jahren mit Daniel Adamczyk dann einfach zu schauen, okay, unter Druck setzen, entweder bei Pippo mehr rauszukitzeln. Auch da, es lief nicht in der Mannschaft zu dem Zeitpunkt nicht gut. Ja, wenn es gut gelaufen wäre, hättest du vielleicht auch den einen oder anderen, eine oder andere Szene hättest du vielleicht ein bisschen runtergespielt, wo du sagst, ja komm, wir haben trotzdem gewonnen. Aber in dem Moment, wo du verlierst, stellst du halt alles noch mehr in Frage. Und das ist, ja, das ist einfach so. Und trotzdem, deswegen finde ich genauso, wie du sagst, muss man immer schauen, wann wechsle ich den Torwart. Da steckt halt ganz, ganz viel dahinter. Und ein Torwart, wenn das nicht das Vertrauen des Trainers spürt und der Mannschaft dazu, dann ist es halt ganz schwer, das wirklich zu machen. Weil als Torwart weißt du, wenn du einen Fehler machst, ist normalerweise ein Tor. Und da kannst du dann auch nicht, hilft es nicht, wenn du als Stürmer 10 Dinger versiebst und in der 90. das 1-0 machst, ist alles fein. Beim Torwart ist genau umgekehrt.
So sieht's aus. Also deshalb, ich würde auch niemals in meinem Leben mich in den Kasten stellen. Also das war, naja, wir hatten ja früher auch, wir hatten auch Torhüter, die lange gespielt haben, Thema Uwe Brunn oder so. Das ist heute vielleicht auch ein bisschen anders. Manche Trainer machen das ja auch so, dass die im Pokal oder dann Euroleague oder was weiß ich dann spielen. Finde ich zum Beispiel auch eine ganz gute Regel, damit man beide auch so ein bisschen im Spielbetrieb behält. So wie Leverkusen das zum Beispiel gerade macht. Finde ich auch eine gute Lösung. Dann bloß nochmal zu Philipp Kühn. Ich war bei dem Drittligaspiel, das war das letzte Auswärtsspiel in der Hinrunde in Meppen. Gut, Meppen grottenschlecht, hat Osnabrück 3-0 gewonnen, da war Adamczyk noch im Tor. So, da hat er ja keinen Fehler gemacht, da haben die 3-0 gewonnen, aber trotzdem ist nach der Winterpause, dann kann man dann mal natürlich sagen, ja okay, im Trainingslager hat er sich durchgesetzt. Ja, ich glaube, dass das vorher schon eine beschlossene Sache war, den wieder zurück ins Tor zu nehmen. Und wenn man dann die Rückrunde sieht, und in der Rückrunde haben sie den Aufstieg geschafft, nicht in der Hinrunde, muss man auch schon sagen, dass auch da der Torwart eine entscheidende Rolle gespielt hat, dass wir aufgestiegen sind. Nicht alleine, aber eine Riesenrolle gespielt hat. Und wenn ich dann in die Zweitligasaison gehe, da kam mir das so vor, als wenn das irgendwas Persönliches ist zwischen dem Trainer und dem Torwart Kühn. Der wollte den nicht im Tor haben. Und das, warum hole ich einen Lennart Grill? Genau, warum hole ich so einen guten Torwart? Das ist mit Sicherheit ein super Torwart. Den hole ich ja, weil ich den ins Tor stellen will. Hast du ja gerade selber gesagt. Natürlich, das war mir auch klar, dass der dann spielt. Aber warum mache ich das? Weil das ist schon so, wir haben noch einen guten Torwart. Einen sehr guten sogar. Was er jetzt auch glaube ich, zum 18., 35. Mal bewiesen hat, dass er auch ein guter Zweitligatorwart ist. Was hast du gerade gesagt? Die beste Statistik? Oder
ja, was abgewehrte Bälle angeht, zweitbester Stammtorwart der Liga.
Ja, wundert mich nicht.
Ja. Ich würde das Torwartthema gerne abschließen und zu einem anderen Thema kommen, was Stefan eben schon so ein bisschen angesprochen hat, nämlich die Geschlossenheit der Mannschaft, die ja wirklich bemerkenswert ist. Also es gibt trotz der teilweise aussichtslosen Lage, jetzt ist sie ja wieder ein bisschen besser, gab es nie so den Moment, das hat der Trainer auch immer wieder gesagt, dass der eine mit dem Finger auf den anderen zeigt und dass so ein bisschen, ja, verbale Ausfälle gegeneinander oder irgendwie Stunk im Training oder irgendwer lässt sich komplett hängen oder so, sowas gibt es in der Mannschaft augenscheinlich nicht. Habt ihr das auch mal anders erlebt? Also ihr habt beide Abstiegskampferfahrungen ohne Ende, kann man sagen. Könnt ihr da so ein bisschen aus der Erfahrung sprechen?
Ja, klar. Also ich glaube, das ist halt schon ein Verdienst des ganzen Trainerteams, Funktionsteams, weil die Situation, frei für mich von außen betrachtet, im Winter war aussichtslos. Und dann trotzdem, dass die Mannschaft zusammenhält und dass nicht diese Tendenzen, die hat man ja oft bei Mannschaften, die zumindest die absteigen oder unten drin sind oder zumindest hinten dran sind, dass dann halt sich viele Sachen verselbstständigen. Und da ist es schon gut, finde ich, eine echte Leistung, da immer so, und dass das einfach noch am Leben bleibt, dass sie sich eigentlich für mich, es gibt immer einen Rückfall, aber immer weiter steigern dann. Und dann ist es vielleicht auch mal kein so tolles Spiel, was sie gemacht haben, aber trotzdem dann mal was mitgenommen. Und das ist schon, finde ich, dann auch die Spieler, die dann, ist ja doch schon ein Gerüst, was sich jetzt entwickelt hat. Und die hinten dran sind, aber trotzdem, zumindest von außen scheint es so, dass sie halt wirklich dabei sind und nicht irgendwo sich dann als Grüppchen absondern.
Mhm. Ja, finde ich auch. Also wundert mich total. Wenn wir jetzt mal so in der Hinrunde gucken, das 7:0 in Hannover, wo dann alle gesagt haben, so, boah, ja, das wird jetzt aber ganz schwierig. Hat man danach, glaube ich, ich lese jetzt nicht jeden Artikel, sorry, Notz, aber oder bin ja auch nicht irgendwie, dass man so mal was hört oder so. Da gab Schmerzen. Es eigentlich, da gab es so wenig, dass es mal irgendwas aus der Mannschaft gab. So, sonst hätte man mit Sicherheit mal irgendwo was mitgekriegt oder so, weil so groß ist die Stadt nun auch nicht. Also sie haben sich nie gehen lassen, da wurde nie über einen anderen hergezogen, das muss man schon sagen. Also sowohl beim alten Trainer und auch beim vorherigen Trainer und beim jetzigen Trainer finde ich schon, dass sie als Mannschaft oder als Gruppe, da gehört ja dann der ganze Staff dazu, dass sie schon immer zusammengehalten haben. Das ist echt bewundernswert.
Man hätte ja auch denken können, jetzt nach dem 2:3 in Kaiserslautern zum Beispiel, dass genau. Das ja echt bitter war, oder nach dem 0:4 gegen Düsseldorf, wo man einigermaßen chancenlos war, dass es so ein bisschen auseinanderfällt, aber das ist nicht der Fall.
Genau. Und das, glaube ich, wiederum, das merkt auch das Publikum. Wir haben gerade über das Publikum gesprochen. Die lassen sie nicht hängen, auch wenn sie natürlich nicht jedes Spiel gewinnen, auch wenn sie mal eine Klatsche kriegen oder so. Aber das ist ja echt immer phänomenal, wenn man ins Stadion geht, sobald der Anpfiff ist, werden die nach vorne gepeitscht. Ne? Und das macht ein Publikum nicht, wenn da in der Mannschaft das irgendwie nicht stimmt oder so. Das ist schon sehr sensibel hier in Osnabrück, an der Brücke. Das spürt das Publikum. Und das ist eigentlich eine Auszeichnung für die Mannschaft, dass die so, ja, wie soll man sagen, unterstützt werden.
Ja. Letzter Punkt vielleicht zu dem Stabilitätsthema. Torwart haben wir jetzt lange gesprochen, aber wenn wir auch mal so in die Abwehr reingucken, die ja mittlerweile auch echt stabil ist. In der Vorrunde ist noch gesagt worden, ja, wir müssen ja eigentlich mitspielen. Also ein bisschen so fast naiv in die zweite Liga reinstürmen, weil wir können gar nicht irgendwie so ein Spiel machen wie jetzt gegen Fürth, wo wir halt einfach sagen, komm, hinten dicht, Zentrum dicht. Das sieht ja jetzt ganz anders aus, auch mit dem ganz anderen Personal. Ne? Also Innenverteidigung, Aufstiegsjahr, Beermann, Ciampi, klar gesetzt, vor allem in der Rückrunde, wo dann die ganzen Siege gekommen sind. Aber jetzt Beermann eigentlich komplett raus, muss man ja sagen, leider. Dafür Umar Diakite mit einem Leistungssprung, der ja phänomenal ist. Ne? Also wie seht ihr diese neu formierte Innenverteidigung oder diesen defensiven Block auch, wenn man Dave Gnase mit dazu nimmt, der sich ja auch entwickelt hat. Mit dem war ja so nicht zu rechnen. Da waren ja ganz andere Leute auf dem Zettel eigentlich vor der Saison. Stichwort Maximilian Thalhammer, der jetzt zum Glück auch mal wieder ein Spiel gemacht hat, wo er wahrscheinlich auch selber damit zufrieden sein wird.
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!